Das Echo von Frida Kahlo erinnert sich. Allein steht sie am Kai und sucht nach Attentätern, als Trotzkis Schiff aus dem Dunst auftaucht und die Revolution persönlich wird.
Das Schiffshorn zerreißt die Januarluft. Und ich spüre es in meiner Wirbelsäule, bevor ich es höre, dieses tiefe, dumpfe Dröhnen, das Leon Trotzkis Ankunft auf mexikanischem Boden verkündet. Der Klang wandert durch meine alten Brüche, durch die Stellen, an denen die Straßenbahn vor 11 Jahren mein Skelett neu geschrieben hat und lässt sich irgendwo nahe meinem Herzen nieder. Diego liegt noch im Krankenhaus. Sein Panzon, sein dicker Bauch, macht ihm wieder zu schaffen. Also stehe ich hier allein und durchsuche jede Menschenmenge nach Stalins Agenten. Der Tanker Ruth materialisiert sich durch den Morgendunst. Graues Metall gegen grauen Himmel. Er trägt den Mann, der die Oktoberrevolution organisiert hat und seither vor Stalins Mördern flieht. Um uns herum spaltet sich der Hafen von Tampico. Stimmen erheben sich zur Internationalen, singen von den Verdammten, die sich erheben, von den Ketten, die endlich brechen. Andere Stimmen antworten mit Flüchen. Verräter verschlingt sich mit Genosse in der salzigen Luft. Die Kommunistische Partei Mexikos hat Trotzki zum Feind der Arbeiter erklärt. Sie haben Diego einen faschistischen Kollaborateur genannt, weil er dieses Asyl arrangiert hat. Verdammt seien die Ironien. Diego, der die Revolution auf jede Wand in Mexiko gemalt hat. Ich trage meinen schwersten Tehuana-Staat. Schwarzer Samt aus Yucatan, goldene Stickerei fließt über meine Brust. Jade an meiner Kehle, Bänder durch mein Haar gewunden. Jedes Stück bewusst gewählt. Wenn Stalins Attentäter diese Menge fotografieren, werden sie mich fotografieren, wie ich Mexiko beanspruche, wie ich das Recht beanspruche, hier zu stehen als genau die, die ich bin. Politik lebt im Körper. Das habe ich von Maria Luisa und ihrem gemalten Pferd gelernt. Habe es jedes Mal gelernt, wenn ich vor meinem eigenen Gesicht im Spiegel saß und mich weigerte, wegzusehen. Das Kleid lastet auf meinen Schultern wie ein Manifest. Sie kommen langsam die Gangway herunter. Der Alte zuerst, dann seine Frau Natalia. Beide blinzeln in das mexikanische Licht wie Wesen, die aus der Erde auftauchen. Trotzkis Spitzbart ist weißer, als Fotografien vermuten lassen. Sein Rücken bemerkenswert gerade für jemanden, der ein Jahrzehnt auf der Flucht verbracht hat. Er bewegt sich mit der bedächtigen Würde eines Mannes, der weiß, dass er jeden Moment erschossen werden könnte und beschlossen hat, stehend zu sterben, wenn es sein muss. Ich trete vor, rufe über den Lärm hinweg. Willkommen in Mexiko, Genosse. Diego schickt seine Entschuldigungen, er erholt sich noch, aber die Casa Azul wartet. Mein Gruß durchschneidet alles. Menschenlärm, Gesang, Geschrei. Ich sehe Trotzkis Ausdruck sich verändern. Vielleicht hat er jemand Größeren erwartet. Aber ich habe gelernt, dass ein gehetzter Mann nicht immer Größe braucht. Manchmal braucht er jemanden Kleines und Unzerbrechliches, der sich weigert, wegzusehen. Blitzlichter zucken auf. Die Internationale schwillt lauter an und wetteifert mit stalinistischen Gegengesängen. So sieht Revolution aus der Nähe aus, denke ich. Nicht Diegos prachtvolle Wandbilder mit ihren monumentalen Gestalten, die der Morgendämmerung entgegenmarschieren. Das hier ist ein alter Mann, der von einem Frachtschiff steigt und nicht weiß, ob die singenden Menschen ihn willkommen heißen oder töten wollen. 2 Tage später, nach dem Nachtzug aus Tampico, empfängt uns die Casa Azul zur Mittagszeit, ihre Mauern in jenem besonderen Blau, das mein Vater vor Jahrzehnten anstrich. Ich beobachte, wie Trotzki es aufnimmt, die präkolumbischen Figuren im Garten, die Pappmaché-Judas-Skulpturen, die bemalten Keramiktiere, die jede Oberfläche bevölkern, zu grell und zu fremd für europäische Empfindlichkeiten. Er berechnet wahrscheinlich Geschossbahnen, misst die Dicke der Mauern, notiert Fenster, die zur Straße zeigen. »Sie sind hier aufgewachsen?«, fragt er. »Hier geboren.« Beinahe hier gestorben, nach dem Unfall. Hier malen gelernt. Ich berühre den Türrahmen und spüre seine vertraute Rauheit. Meine Mutter hängte einen Spiegel über mein Bett, während ich heilte. Ich hatte monatelang nichts zu tun, außer das Gesicht anzusehen, das die Straßenbahn gemacht hatte, zu lernen, wer diese Fremde war. So haben sie angefangen zu malen? Als Gegenstand ihrer eigenen Aufmerksamkeit? Der einzige Gegenstand, dem ich nicht entkommen konnte. Etwas verändert sich in seinem Ausdruck. Wiedererkennen vielleicht. Auch er wurde gezwungen, sich selbst anzusehen. Exil und Verrat zwangen ihn zu sehen, was aus seiner Revolution ohne ihn geworden ist. Wir sind beide Schüler von Spiegeln, die wir nicht gewählt haben. Das werden ihre Räume sein, sage ich und zeige auf den Ostflügel. Die alten Gemächer meiner Eltern, dicke Mauern, keine Fenster zur Straße. Er nickt, misst ab. Sie sind sehr gütig, Compañera. Ich bin sehr stur. Terka, nannte meine Mutter mich. Wenn ich mich einmal entschieden habe, könnte Stalin selbst mich nicht aufhalten. Ich halte inne. Obwohl Stalin es versuchen könnte. Er lacht, scharf und unerwartet. Ich mag Sie, Compañera. Sie sagen, was Sie meinen. Das war schon immer so. Seit ich mit 17 Diego sagte, seine Wandbilder seien abgekupfert. Ich zucke die Schultern. Er hat sich seither verbessert. Meistens. An jenem Abend finde ich Trotzki in meinem Atelier. Er steht vor meine Großeltern, meine Eltern und ich. Das Stammbaumgemälde. Die roten Bänder, die vier Großeltern mit den Eltern und mit mir verbinden. Das nackte Kind, das in diesem Innenhof steht. Alles, was ich bin, hervorgehend aus allen, die mich gemacht haben. Sie malen keine Massen, sagt er, ohne sich umzudrehen. Seine Stimme ist leise, frei von der rednerischen Kadenz, die ich am Hafen hörte. Arbeiter, Bauern, den kollektiven Kampf, das ist sehr intim. Ja. In der Sowjetunion würden sie das bürgerliche Innenschau nennen, konterrevolutionär. Sie haben Diego einen Faschisten genannt, weil er sie hierher gebracht hat. Etiketten dienen denen, die sie aufkleben. Wahr. Er rückt seine Brille zurecht und beugt sich näher, um die Bänder zu betrachten, die die Generationen verbinden. Aber sagen Sie mir, Compañera, in Zeiten wie diesen, wenn der Faschismus aufsteigt, wenn Spanien blutet, wenn die Revolution selbst von den Bürokraten in Moskau verraten wurde, warum malen Sie das? Er deutet auf das nackte Kind im Innenhof, verletzlich und fremd. Warum geben Sie den Arbeitern nicht Bilder, die sie stärken? Die Frage enthält alles, worüber ich seit dem Hafen nachdenke. Kommen Sie mit. Ich führe ihn durch das Haus in das alte Arbeitszimmer meines Vaters, wo Mamas Votivbilder noch hängen. Maria Luisa und ihr Pferd, ihr Körper in jenem unmöglichen Winkel verdreht. Die ertrinkende Frau, die aus schlammigem Wasser nach oben greift. Dutzende kleiner Blechgemälde, die überstandene Katastrophen dokumentieren. Wissen Sie, was das ist? Religiöse Weihgaben, Bauernkunst. Retablos, Votivbilder. Ich berühre Maria Luisas Rahmen. Sie ist so lange bei mir, ihr gemaltes Leid so vertraut wie mein eigenes Gesicht. Wenn etwas Schreckliches geschieht, malt man, was geschehen ist. Klein, roh, ehrlich. Man dankt der Jungfrau für das Überleben. Man hängt es in der Kirche auf. Was jene anonymen Maler verstanden. Ehrliches Zeugnis überdauert geschliffene Technik. Diese Frau wurde 1892 von ihrem Pferd geworfen. Als ich 18 war, zerbrochen in meinem eigenen Bett, betrachtete ich ihr Gemälde monatelang. Ihr Leiden wurde meines. Meines wurde ihres. Verbunden über Jahrzehnte durch ehrliches Zeugnis. Sie sagen, Kunst schafft Solidarität durch individuelle Erfahrung? Ich sage, mein Körper ist, wo Politik beginnt. Ich drehe mich um und sehe ihm ins Gesicht. Sie fragen, warum ich keine Massen male. Aber schauen Sie Diegos Wandbilder an, diese prächtigen Scharen von Arbeitern, die der Zukunft entgegenmarschieren. Können Sie irgendeinen einzelnen von ihnen sehen? Wissen Sie, was irgendein einzelner Mensch fühlt? Sein Schweigen ist nachdenklich, nicht ablehnend. Meine Bilder sind klein. Eine Person schaut zurzeit. Sie sehen mein Leiden, mein Blut, meine zerbrochene Wirbelsäule, meinen Verlust und indem sie meines sehen, sehen sie ihr eigenes. Ich berühre Maria Luisas gemalten Körper. Der Arbeiter an Diegos Wand ist edel und abstrakt. Diese Frau ist wirklich. Sie hatte Schmerzen. Sie hat überlebt. Sie wollte, dass das bekannt ist. Und ihre Selbstporträts? Wenn eine Frau ihr eigenes Blut, ihren eigenen gebrochenen Körper, ihr eigenes Begehren als Gegenstände beansprucht, die der Kunst würdig sind. Die Worte kommen heraus, geformt von Jahren, in denen man mich fragte, warum ich nicht wichtige Dinge male. In einer Welt, die sagt, weibliche Erfahrung sei trivial, häuslich, unter den großen historischen Erzählungen, diese Erfahrung zu beanspruchen, ist ihre eigene Revolution. Wir sprechen, bis der Himmel heller zu werden beginnt, die Stimmen gesenkt, um Natalia nicht zu wecken. Er erzählt mir von sowjetischen Künstlern, die wegen ungenügend sozialistischen Inhalts in Lager geschickt wurden, Schriftstellern, die wegen Formalismus hingerichtet wurden, dem ganzen Apparat kultureller Kontrolle, der die Revolution von innen erdrosselte. Ihre sowjetischen Maler, sage ich irgendwann in den frühen Morgenstunden, sie malen marschierende Arbeiter, Tausende von Arbeitern, heldenhaft, identisch. Man kann kein Leiden in ihnen sehen, weil Leiden konterrevolutionär wäre. Man kann keinen Zweifel sehen, weil Zweifel Verrat ist. Und ihre Bilder? Meine Bilder zeigen, was es kostet, in einem Körper zu leben. Das Blut, das Zerbrechen, das Begehren. Ich denke an Detroit, das Feuerwerk vor dem Krankenhausfenster, die roten Fäden, die ich malte, um meinen schwebenden Körper mit allem zu verbinden, was ich verloren hatte. Als ich meine Fehlgeburt malte, wollten alle, dass ich vergesse. Ruhe. Dankbar sei, dass ich überlebt habe. Aber Maria Luisa schwieg nicht über ihr Pferd. Sie malte das Zerbrechen und 40 Jahre später gab mir ihr Bild die Erlaubnis, meines zu malen. Er nimmt seine Brille ab, reibt sich die Augen. Er sieht plötzlich alt aus, erschöpft. Ein Mann, der zusehen musste, wie alles, was er aufgebaut hat, zu seinem Gegenteil wurde. In Moskau, sagt er, würden sie das zerstören. All das, nicht weil es den Staat direkt bedroht, sondern weil es auf Wahrheit besteht, statt auf Doktrin. Weil klar zu sehen revolutionärer ist, als Befehlen zu folgen. Ja. Er sieht mich an mit diesen erschöpften, brillanten Augen. Wissen Sie, was die größte Lüge des Stalinismus ist? Nicht, dass das Paradies existiert. Jeder weiß, dass das falsch ist. Die größte Lüge ist, dass Wahrheit selbst unmöglich sei, dass alle Kunst Propaganda sei, dass Ehrlichkeit naiv sei. Jahre später würde Breton darauf bestehen, meine Symbole seien automatisch unbewusst und nicht gewähltes Vokabular. Aber ich kannte die Antwort, die ich ihm geben würde, bereits. Ich male, was wirklich ist. Nicht Träume, niemals Träume. Revolution, sage ich langsam und finde Worte für das, was ich immer gefühlt habe, muss den Körper einschließen. Die zerbrochene Wirbelsäule, das verlorene Kind, die Frau, die sich selbst im Spiegel ansieht und sich weigert vorzutäuschen, sie sei etwas anderes als das, was der Spiegel zeigt. Nicht nur Doktrin, nicht nur Theorie, Leben. All das. Trotzki schweigt einen langen Moment. Ich habe mein Leben damit verbracht, zu versuchen zu verändern, was Menschen kollektiv tun, sagt er schließlich. Sie verändern, was sie individuell sehen. Ich beginne zu denken, dass beides notwendig ist. Das Wandbild und der Spiegel. Die Masse und das einzelne Gesicht. Die Morgendämmerung findet mich im Garten, auf der Steinbank, auf der ich seit meiner Kindheit sitze. Trotzki ist endlich zu Bett gegangen. Natalia erwachte und sorgte sich um ihn. Diego schnarcht irgendwo, hat alles verschlafen. Das Haus legt sich in den Morgen, während ich meine Wirbelsäule über die Kälte klagen lasse, über die langen Stunden des Redens, über die Anstrengung, mich aufrecht zu halten. Ich denke an Maria Luisa. Sie malte ihre Katastrophe auf ein kleines Stück Blech. Sie hängte es in eine Kirche, für jeden zu sehen. Und irgendwie erreichte ihr ehrliches Zeugnis über Jahrzehnte hinweg ein zerbrochenes Mädchen in Coyoacán, das die Erlaubnis brauchte, sein eigenes zu malen. Das Wandbild und der Spiegel. Beides zählt. Die Sonne steigt über die Mauer und taucht die Casa Azul in die Farbe ihres Namens. In der Küche macht jemand Kaffee. Sein Duft weht über den Innenhof. Im Ostflügel schläft der gefährlichste Verbannte der Welt seine erste Nacht unter meinem Dach. Ich werde heute malen. Kleine Bilder, intime Bilder, wahre Bilder. Und irgendwo, irgendwann, wird eine Frau ansehen, was ich gemacht habe. Eine Frau mit ihrer eigenen zerbrochenen Wirbelsäule, ihrem verlorenen Kind, ihren unmöglichen Sehnsüchten. Sie wird sich weniger allein fühlen. Das ist meine Revolution. Das ist genug.
Das Echo verklingt. Das Echo lebt weiter auf agoracosmica.org, eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Dort kannst du selbst mit 30 Stimmen der Geschichte sprechen, die Fakten und Hintergründe entdecken und unsere Bildungsplattform erkunden. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben ohne Werbung und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden.